Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 34. Aufgeben, das ist keine Option. Von Joachim Rienhardt aus Stern Nummer 36 vom 1.9.2022. Gelesen von Michael May. Exklusives Doppelinterview in Kiew. Die Boxlegenden Vitali und Wladimir Klitschko über ihren Kampf für die Freiheit der Ukraine und den Preis, den der Krieg ihnen abverlangt. Ausgebrannte russische Panzer stehen in Kiews Prachtstraße Kreschtschatyk. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hatte sie anlässlich des Unabhängigkeitstages hierher schaffen lassen. Eine Demütigung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der ursprünglich zu diesem Datum, am 24. August, eine Siegesparade in der eroberten Hauptstadt abhalten wollte. Jetzt fotografieren sich Schaulustige vor dem zerstörten Kriegsgerät, mit dem die Russen die Hauptstadt einnehmen wollten. An einem der mächtigen klassizistischen Bauwerke entlang der Straße hängt ein riesiges schwarzes Plakat. Aufschrift: Azovstal befreit die Verteidiger von Mariupol. Hier ist die Stadtverwaltung der Hauptstadt untergebracht. Während der Revolution im Winter 2013-2014 war es von oppositionellen Demonstranten der Demokratiebewegung besetzt, deren Gesicht der heutige Bürgermeister geworden war. Vitali Klitschko, 51, die Boxlegende, setzt sich wie kaum ein anderer für sein Land im Kampf gegen Russlands Truppen ein, immer unterstützt von seinem Bruder Wladimir, 46, ebenfalls ein mehrfacher Boxweltmeister, heute als Unternehmensgründer und Dozent tätig. An der Wand im Bürgermeisterbüro hängt ein riesiger Bildschirm. Per Knopfdruck kann Klitschko jedes im städtischen Besitz befindliche Gebäude prüfen. Steht die Wasser- und Stromversorgung? Funktionieren die Aufzüge? Vitali Klitschkos Schreibtisch ist bedeckt mit Büchern, Zeitschriften und einer militärischen Karte. Im Regal stehen Fachliteratur über die Architektur Kiews, Porträts berühmter Bürgermeister rund um die Welt. Nur ein Bild eines Boxkampfes steht dazwischen. Wladimir Klitschko erscheint als erster zum Interview mit dem Stern. Er drängt, man möge schon mal mit ihm allein beginnen. Bald kommt auch schon sein älterer Bruder herein, um 2 Zentimeter größer. Vitali Klitschko, dunkelblaues T-Shirt, enge schwarze Cargohose, streckt zum Gruß die Faust aus. Kurz macht er seiner Befremdung Luft über die Aufregung in Deutschland, die ein Foto der deutschen Botschafterin mit einer Ministerin ausgelöst hat, auf dem sie sich lächelnd zuprosten. »Ja, es ist Krieg«, sagt Klitschko. »Aber das Leben geht weiter. Das Leben muss weitergehen.« »Vitali, als Sie noch nicht berühmt waren, haben Sie sich Geld als Stadtführer in Kiew verdient. Wann können Touristen wieder unbesorgt in die Ukraine reisen? Wann ist wieder Frieden in Ihrer Stadt?« Kein Experte der Welt kann das vorhersagen. Der Frieden hängt ab von dem Mann, der diesen Krieg begonnen hat, und es sieht nicht so aus, als wäre er bereit, ihn bald zu beenden. Sein Ziel ist nach wie vor, die ganze Ukraine zu besetzen und Russland einzuverleiben. Deswegen kämpfen wir für Frieden, Selbstbestimmung, nationale Integrität und unsere Zukunft. Leider mit Waffen. Aber wir verteidigen nicht nur unsere Häuser, unsere Familien. Wir verteidigen die Prinzipien und die Werte der freien Welt. Vor allem im Osten sieht es für Sie nicht so gut aus. 20% des Landes gelten derzeit als nicht von der Ukraine kontrolliertes Gebiet. Wie wollen Sie die zurückgewinnen? Mit unseren Händen, mit unseren Soldaten, mit Waffen. Es gibt keinen anderen Weg. Auch wenn Moskau sagt, lass uns Kompromisse finden. Aber Gespräche mit Putin kann es nur geben, wenn der letzte russische Soldat unser Land verlassen hat. Namhafte Russland-Experten meinen, je länger der Krieg, desto geringer die Chance, dass Putin von der Ukraine ablässt. Wird das ein Schrecken ohne Ende? Er hat keine andere Wahl, als sich irgendwann zurückzuziehen. Die wichtigste Frage, die die russische Bevölkerung Putin irgendwann stellen muss, ist: Warum ziehen sich sämtliche Weltunternehmen aus unserem Land zurück? Egal, ob das SAP, IBM, Coca-Cola, IKEA oder McDonald's ist. Warum kommt der eiserne Vorhang zurück? Warum zieht sich die gesamte zivilisierte Welt von uns zurück? Und die Hauptfrage, die bald kommen muss, ist: Wieso mussten mein Mann, mein Freund, mein Bruder, mein Sohn, mein Bekannter in diesem Krieg sterben? Aus welchem Grund? Nach dem Überfall auf die Krim hatten sie offenbar noch Hoffnung, man könne mit Putin sprechen. Damals sagten sie, jeder schlechte Frieden ist besser als der beste Krieg. Gilt das heute noch? Ich bin für Frieden. Und jeder Ukrainer wünscht den Frieden. Aber die Frage ist, um welchen Preis? Einen Teil des ukrainischen Territoriums abzugeben, würde bedeuten, dass aber Tausende von Menschen vergebens gestorben sind. Wir müssen uns verteidigen. Aufgeben? Das ist keine Option. Die Ukraine muss ihre Unabhängigkeit verteidigen und ihre besetzten Territorien befreien. Putin stellt sich offenbar auf einen langen Zermürbungskrieg ein. Haben Sie Angst, dass die Widerstandskraft der Ukrainer schwindet? Vitali bittet seinen Bruder zu antworten. Wladimir. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr wir unter Druck stehen, je mehr wir an Infrastruktur verlieren, je mehr die Menschen leiden, desto größer wird der Widerstand. Vitali Klitschko checkt sein iPhone, während sein Bruder antwortet. Ihr gegenseitiges Vertrauen scheint grenzenlos, die Zeit hingegen knapp. Vitalis Assistentin sagt, dass der Chef heute schlechte Laune habe, er sei müde und er sei kein Wunder. Er komme jeden Tag ins Büro, auch sonntags. Sein weitläufiges Wochenendanwesen nahe von Kiew nutze er aus Zeitmangel fast nie. Freunde sagen, dass die Brüder sich deswegen ihre Termine aufteilen, so gut es geht. Vitali soll sich vor allem um das Wohl seiner Stadt kümmern. Wladimir nutzt seine internationalen Kontakte und hilft so, die eigene Armee und die Selbstverteidigungskräfte möglichst gut auszustatten. Wladimir, Sie waren in Deutschland, um bei Kanzler Scholz für Waffenlieferungen zu werben. Sind Sie inzwischen zufrieden mit dem, was da kommt? Es ist nie genug. Nicht bei humanitärer Hilfe, nicht bei Waffen, nicht bei finanzieller oder bei jeder anderen Art von Unterstützung, so lange wie dieser sinnlose Krieg läuft. Bis dahin brauchen wir enorme Unterstützung. Ich kann verstehen, dass die freie Welt dieses Problems überdrüssig wird, aber sie sollte nicht müde werden. Deutschland hat in der Geschichte Erfahrung gesammelt mit dem Sowjetreich. Ein Teil Deutschlands, die DDR, war unterjocht. Keiner sollte glauben, dass, wenn die Ukraine fällt, Putin sich damit zufrieden gibt. Jede kleine ehemalige Teilrepublik der Sowjetunion lebt in Angst. Putin wird nie satt und nie zufrieden sein. Er wird immer weitermachen. Wenn wir, die freie Welt, Putin als vereinte Front der Demokratien jetzt nicht stoppen, werden diese Aggression, dieser Hass unendlich weitergehen. Die Deutschen scheinen bei Waffenlieferungen sehr zögerlich. Sind sie feige? Oder haben sie schlicht nicht verstanden, dass man einer Diktatur wie Russland klare Kante zeigen und Grenzen setzen muss? Deutschland muss wieder lernen, Farbe zu bekennen. Es muss selbstbewusst zeigen, für welche Werte es steht. So wie 2006, als die Deutschen bei der Fußball-Weltmeisterschaft zum ersten Mal stolz zu ihrer Nation gestanden sind, zum ersten Mal in der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, stolz auf die eigene Identität und die eigenen Werte. Genauso wie wir Ukrainer, als junges Land. Durch die Geschichte mit der DDR sollten die Deutschen verstehen, was hier passiert. Vitali, Sie haben schon vor Jahren davor gewarnt, dass Russland mit den Gewinnen aus Nord Stream 2 seine Militärmaschinerie finanziere. In Deutschland wollte das damals keiner hören. Warum? Das lag in der mächtigen Lobby. Deutschland hat nicht begriffen, wie gefährlich es ist, sich so abhängig zu machen von russischen Energieressourcen. Man wollte das schlicht nicht sehen. Vitali, als Abgeordneter im ukrainischen Parlament unterstützten Sie 2014 den NATO-Beitritt. War das nicht eine unnötige Provokation, auf die Putin nur gewartet hat? Hätte ohne Sie der Krieg vermieden werden können? 2014 haben wir mit der Krim gespürt, wie aggressiv Russland werden kann. Daran zu glauben, dass wir mit einem neutralen Status überleben könnten, sehen wir heute klar als Fehler. Weil wir allein standen gegen eine der stärksten und größten Armeen der Welt. Und Gott sei Dank helfen uns die westlichen Länder. Ohne diese Hilfe würde die Ukraine nicht mehr existieren. Der einzige Weg für uns ist eine gemeinsame Verteidigung in einem Bündnis wie der NATO. Anders kann Putin nicht gestoppt werden. Er hat riesige Pläne, das alte Sowjetimperium wieder aufzubauen. Wir waren ein Teil davon. Wir wollen dahin nicht wieder zurück. Ein guter Bekannter von Vitali Klitschko ist der aktuelle Verteidigungsminister der Ukraine, Oleksiy Reznikow. Er hat auch eigene außenpolitische Berater. Vitali Klitschkos Telefon klingelt, er gibt kurze Anweisungen, dann legt er auf. Ihr Vater kämpfte als Oberst der Luftwaffe mit Leib und Seele in der Roten Armee. Er hat sie mit militärischer Härte erzogen und war ihr Held. Auch Sie glaubten, die Sowjetunion sei das beste Land der Welt, umzingelt von imperialistischen Feinden. Korrekt? Wladimir? Wir sind in der Sowjetunion geboren und aufgewachsen. Natürlich haben wir die Welt so gesehen, wie es uns die Propaganda eingehämmert hat. Aber zum Glück sind wir viel herumgekommen durch den Sport und haben andere Dinge gesehen. Allmählich haben wir die Realität anders eingeschätzt. Dank des Sports konnten wir erkennen, wie weit die Wahrheit von der Propaganda entfernt ist, der man schon im Kindergarten ausgesetzt ist. Die Realität im Ausland hat uns gezeigt, dass das alles eine Lüge war. Und heute macht es Putin wieder genauso mit seiner Propaganda. Er beherrscht damit das Land und streut seine kranken Ideen und Ambitionen, auch die für diesen Krieg. Als junge Pioniere haben sie gelernt, ein Maschinengewehr in 45 Sekunden zu zerlegen. Sie haben nicht an Gott geglaubt, sagten sie einmal, sondern an Lenin. So war die Politik damals. So war die Gehirnwäsche. Und es ist immer noch so. Das sieht man jetzt auch, zum Beispiel in der Nähe von Tschernobyl. Auch dort haben in den ersten Tagen des Krieges die russischen Soldaten die Leute gefragt, wo sind die Faschisten? Habt ihr Faschisten gesehen? Die Antwort war, wir leben hier seit 40 Jahren und wir haben noch keine Faschisten gesehen. Es ist ein krankes Weltbild, das die Russen durch die Propaganda haben. Es verdirbt das Gehirn, aber das funktioniert. Ihre Zweifel wuchsen besonders nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986. Als die Partei nicht warnte, sondern die Maiparade abhalten ließ. War das nicht auch der Beginn der Demokratiebewegung in der Ukraine? Ja, das war so. Vertuschen, belügen, verstecken und sich gegenseitig belügen. Das war die Politik in der Sowjetunion. Und man sieht das auch jetzt am Geheimdienst, der Putin in dem Glauben ließ, er könnte das Land in 3 Tagen erobern, weil die Ukrainer die russischen Panzer mit Applaus empfangen würden. Das war vollkommen daneben, wie so oft in der Geschichte. Wenn Putin jetzt nicht gestoppt wird, dann ermutigt das auch andere Diktatoren, andere Länder anzugreifen, weil sie denken, keine Konsequenzen befürchten zu müssen. Und Putin bekommt vielleicht Lust auf Alaska. Das hat ja auch mal zu Russland gehört. Die Rechtfertigung wird immer eine andere sein. Bei uns war es zuerst, Entnazifizierung, später die NATO, dann, dass die Ukraine schon immer ihr Land gewesen sei. Eine Lüge funktioniert nur eine gewisse Zeit. Ihr Vater war einer der Ersten, der im Katastrophengebiet in Tschernobyl im Einsatz war. Er starb 2011 an den Folgen einer Krebserkrankung, die wohl darauf zurückging. Was würde er jetzt wohl zu diesem Krieg sagen? Würde er ihre Sicht teilen? Absolut, ja. Er kannte die sowjetischen Zeiten und auch die Zeit der unabhängigen Ukraine. Hat er keine Probleme gehabt, umzudenken? Ja, schon. Er war Kommunist und hat fest daran geglaubt. Aber wir haben ihm geholfen, seinen Blick zu ändern. Später hat er gesagt, wir waren alle Zombies des Systems. Er hat fest an die Ukraine und die Unabhängigkeit geglaubt, an die Zukunft und Chance, ein erfolgreiches Land aufzubauen. Vitali, Sie kamen 2010 zurück, um dabei mitzuhelfen. Nach langen Jahren im Ausland sprachen Sie kaum Ukrainisch, hatten wenig Ahnung von der tatsächlichen Lage. Warum haben Sie sich engagiert? Das ist eine schwierige, eine philosophische Frage. Meine Familie ist hier, meine Mentalität, meine Wurzeln. Das ist mein Land. In vielen anderen Ländern, in Deutschland, konnte ich auf höherem Standard leben. Aber trotz all dem Wohlstand würde etwas fehlen, das Gefühl der Heimat. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte. Als ich mal aus den USA nach Kiew flog, saß neben mir ein alter Mann. Er war hier geboren, lebte fast sein ganzes Leben in Kanada. Er sagte mir, ich fliege in die Ukraine, um zu sterben. Ich möchte da sein, wo meine Eltern sind und meine Verwandten, meine Wurzeln. Am Ende seines Lebens hat ihn etwas wie ein Magnet hierher gezogen. Es ist schwierig zu beschreiben. Man nennt das Wurzeln oder Heimat. Ich denke oft daran. Denn genau so geht es mir auch. Bürgermeister in Kiew, warum tun Sie sich das an? Es ist ein schwieriger Job. Die Leute wollen Veränderungen, und zwar schnell. Und ich bin verantwortlich für Medizin, Infrastruktur, Ausbildung und vieles mehr. Wenn es regnet und Wasser überläuft, ist der Bürgermeister schuld. Wenn der Schnee nicht sofort weggeräumt wird, ebenso. Der Bürgermeister ist schuld, wenn es windig ist. Aber wenn die Sonne scheint und das Wetter gut ist, sagt keine Sau Danke. Aber es ist eine sehr interessante Arbeit, mit meinen eigenen Händen meine Stadt zu verändern. Die größte Ehre für mich war, als ich eine Brücke bauen ließ, die schon vor über 100 Jahren geplant war. Das war sehr schwer. Und dass das funktioniert hat, hat mein Ego wirklich berührt. Die Bürger meiner Stadt nennen sie Klitschko-Brücke. Es zeigt, die Menschen schätzen, was ich tue. Der Preis ist hoch. Gerade wurde bekannt, dass ihre Ehe in die Brüche ging. Ja, man sieht seine Familie nicht so oft. Man investiert das Wichtigste, was man hat, seine Lebenszeit. Ich mache das seit 8 Jahren. Ich investiere 24 Stunden am Tag in meine Stadt. An 7 Tagen der Woche. Es ist schwierig, aber ich genieße es, wenn sich die Leute bedanken für neue Straßen, Schulen oder Sporthallen. Die Beziehung von Vitali Klitschko zu seiner Frau zerbrach bereits vor 3 Jahren. Er wohnt jetzt allein in der sehr weitläufigen Wohnung auf 3 Ebenen in der Nähe des Goldenen Tors. Seine 3 Kinder sind in England zur Ausbildung. Auch die Beziehung von Wladimir zur US-Schauspielerin Hayden Panettiere ging in die Brüche. Dr. Kaya lebt im Ausland. Beide sehen ihre Kinder so gut wie nie. Nach Kiew zu kommen, scheint zu gefährlich zu sein. In den sozialen Medien gibt es kein einziges Gerücht über neue Partnerinnen. Man sieht die beiden entweder einzeln in der Stadt oder aber zusammen, nie mit Frauen. Zu Hause sind sie ebenfalls selten. In der Wohnung brennt fast nie Licht. Vitali, haben Sie noch genug Zeit zum Trainieren? Ihr Bruder sieht fitter aus. Er ist noch jung und er hat mehr Zeit. Aber natürlich braucht mein Körper Belastung. Ohne fühle ich mich nicht wohl. Es gibt das Sprichwort, belaste deinen Körper, sonst wird dich dein Körper belasten. Ihre Haare werden langsam grau. Der Stress? Stimmt. Aber da habe ich meinen Bruder auch schon angesteckt. Früher waren ihre Idole Arnold Schwarzenegger, Rocky, Muhammad Ali. An wem orientieren sie sich heute? Es sind genau die gleichen geblieben. Wladimir, Sie schrieben sich zu Kriegsbeginn bei der territorialen Selbstverteidigung ein. Warum kamen Sie nicht eher, so wie Ihr Bruder, der schon 2013 zu einem Gesicht der Befreiungsbewegung geworden ist? Ich bin kein Politiker, ich bin kein Bürgermeister und kein Präsident. Aber schon im letzten Jahr habe ich verfolgt, wie Putin sein Militär auffahren ließ. Man wusste nicht, dass sie einen Angriff vorbereiten, aber es schien möglich. Normalerweise bin ich irgendwo in der Welt unterwegs. Ich kam zu Neujahr und seither bin ich hier geblieben. Der Rest ist Geschichte. Sie haben hier in der Nähe ein Designhotel mitgestaltet. Auf der Homepage heißt es, wenn du die antreibende Kraft bist, bist du nicht zu stoppen. Garant für Erfolg sei Willensstärke und Motivation. Reicht das in einem Krieg wie diesem? Ich habe eine Methode ins Leben gerufen. Sie heißt Face the Challenge, kurz FACE. Dahinter stecken 4 Säulen des Erfolgs. Konzentration, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer. Diese Erkenntnis hat mir 30 Jahre lang geholfen, im Sport erfolgreich zu sein. Die gleichen Prinzipien gelten auch für einen Journalisten, einen Familienvater und einen Präsidenten. Egal, was man tut, auch im Krieg spielen sie eine wichtige Rolle. Sie sind entscheidend für einen Erfolg. Vitali Klitschkos Assistentin kommt zum wiederholten Mal herein und erinnert, dass andere Termine warten. Der Bürgermeister ist Chef der Partei UDAR, zu Deutsch Schlag, die er selbst ins Leben gerufen hat. Seine Beliebtheitswerte waren vor dem Krieg weit höher als die des amtierenden Präsidenten Selenskyj, der ihn früher als Komiker gern als Tumbendorftrottel veräppelte. Als Klitschko Bürgermeister wurde, versuchte Selenskyj, das Amt auf repräsentative Aufgaben zu beschränken. Aus Selenskyjs Umfeld wurden Gerüchte gestreut, Klitschko sei korrupt. Ihnen, Vitali, hat der heutige Präsident Selenskyj früher einige Tiefschläge verpasst. Natürlich stehen im Krieg politische Kämpfe hinten an. Aber wie beurteilen Sie ihn jetzt? Macht er jetzt einen guten Job? Vitali. Das ist heute schwierig zu sagen. Das ist viel zu früh. Die größten Dinge sieht man nur aus der Ferne, auf Distanz. Was er gut gemacht hat, war, dass er die Hauptstadt nicht verlassen hat. Der Präsident ist eine symbolische Figur. Das wäre ein fatales Signal gewesen. Von daher Respekt, einerseits. Was er jetzt für einen Job macht, das kann man erst später beurteilen. Er sagte gerade, die Ukraine sei eine wiedergeborene Nation. Jeder neue Tag sei ein Grund, nicht aufzugeben. Früher sei Frieden die Losung gewesen, heute der Sieg. Ist das nicht unrealistisch? Das ist wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Wir müssen unser Land erfolgreich verteidigen. Etwas anderes geht nicht. Der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister Andriy Saharotnuk sagte, es wäre ein großer Unterschied, die Russen zu stoppen oder sie zu besiegen. Er befürchtet, dass der Widerstand der Bevölkerung bröckeln könnte. Teilen Sie diese Furcht? Das ist nicht mehr als Spekulation. Die Gedanken von Menschen zu interpretieren, ist eine undankbare Sache. Gleichzeitig fürchten Berater der deutschen und der französischen Regierung, ukrainische Erfolge im Feld durch westliche Waffen könnten die Russen dazu verleiten, den Krieg auf die NATO auszuweiten. Verstehen Sie diese Sorge? Vitali, das ist die Sicht von Feiglingen. Wladimir, du hast es richtig gesagt, Vitali. Die schlimmste Sünde ist, feige zu sein oder feige zu werden. Putin versteht nur Stärke. Er versteht nur diese, seine eigene Mentalität. Er akzeptiert nur Stärke. Deswegen müssen wir stark sein. Deutschland muss stark sein. Europa muss stark sein. Die Russen halten das Atomkraftwerk Saporischschja besetzt. Dort arbeitet nur noch ein Zehntel der Belegschaft. Ein Angestellter wurde ermordet. Gerade musste es wegen eines Brandes vom Netz genommen werden. Haben Sie Angst, das größte AKW Europas könnte in die Luft fliegen? Wladimir? Natürlich. Gebrannt hat es schon. Russische Militärs stehen mit schweren Waffen direkt daneben. Ein Geschoss genügt, um eine Katastrophe auszulösen. Wir wissen, wie schlampig die Russen sind. Und wenn es passiert, werden sie die Ukraine und die NATO beschuldigen. Die Propaganda ist unglaublich. Dass die Ukraine überhaupt existiert, ist aus deren Sicht ein Fehler der Geschichte. Und dieser Fehler muss überschrieben werden, egal was es kostet. Hier findet ein Genozid statt. Ob da noch Gespräche geführt werden können? Dort herrscht Faschismus. Es gibt viele Parallelen zum Dritten Reich. Sie haben gefordert, Russen sollten keine Visa mehr für den Schengen-Raum erhalten. Sie waren sich stark für einen neuen eisernen Vorhang. Glauben Sie wirklich, das würde Putin schwächen oder etwas an seinen Plänen ändern? Putin kritisiert den Westen wegen des Systems, der Werte und gleichzeitig genießen nicht nur die russischen Oligarchen im Westen die Urlaubsgebiete, die medizinische Versorgung, die Ausbildung für ihre Kinder. Der eiserne Vorhang kann Putin nicht stoppen, denn offiziell stehen 70% der Bevölkerung hinter ihm. Die Propaganda hat sie zu Zombies gemacht. Aber der eiserne Vorhang kann ein Mittel sein, die russische Bevölkerung aufzuwecken. Läuft man da nicht Gefahr, dass es die Falschen trifft? Die kritischen Geister, die ausreisen wollen? Kennen Sie Regimekritiker in Russland? Die sind entweder schon tot oder im Knast. Sie beide sind in Kasachstan bzw. in Kirgisien geboren. Ihre Familie zog an viele Einsatzorte ihres Vaters in der UdSSR und im Ausland. Haben Sie noch Kontakt zu Freunden dort? Wladimir? Ja, haben wir. Die Menschen in Russland haben Angst, ihre Meinung zu sagen. In Russland eine andere Meinung zu haben, ist viel zu gefährlich. Es kommt wieder eine richtige Diktatur. Sie haben Putin während des Laureus World Sports Awards im Jahr 2008 getroffen, Vitali. Ich habe ihn da nur kurz gesprochen, aber Wladimir hat lange mit ihm gesprochen. Das war später, 2011. Was war Ihr Eindruck? Damals hatte er ja seine Pläne bereits gemacht. Was machte er für einen Eindruck auf Sie? Wladimir? Ich war beeindruckt von seiner scheinbaren Bescheidenheit. Aber man kann einem Menschen nicht in den Kopf schauen. Nicht im Traum hätte ich daran gedacht, dass er einen solchen Krieg lostreten könnte. Das war damals unvorstellbar. Was meinen Sie mit bescheiden? Bodenständig. Er sprach nicht mit mir wie mit einem Sportler. Er ließ nicht raushängen, dass er einer der wichtigsten Politiker der Welt ist. Es war sehr familiär, sehr einfach. Die Ukraine war lange Teil der Sowjetunion, teilt eine ähnliche Geschichte. Ihre Mutter ist Russin. Sie beide sprechen Russisch untereinander. Können Sie uns erklären, was ist denn der Unterschied zwischen den Menschen aus Russland und jenen aus der Ukraine? Die Sprache unterscheidet sich so wie Holländisch und Deutsch. Und die Mentalität? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie Schwarz und Weiß. Wir haben viele gut ausgebildete Menschen. Wir leben, um zu arbeiten. Ukrainer haben eine Service-Mentalität. Die Ukrainer geben von Herzen das Beste, was wir haben, um den Gast oder Geschäftspartner zufriedenzustellen. Und die russischen Bürger nehmen nur? Wladimir? Es ist kein Zufall, dass die Wodka-Preise vor dem Krieg gesetzlich gesenkt wurden. Die leben in einer Surrealität wie schon in Zeiten der Sowjetunion. Vitali? Ein wichtiger Unterschied aber ist, die Ukrainer sträubten sich in der gesamten Geschichte in Friedenszeiten immer gegen einen Führer. In der Ukraine kann man die Gesellschaft nicht dazu bringen, Willkür zu tolerieren und Dinge zu tun, die sie nicht akzeptiert. Die russische Mentalität braucht immer einen, der führt. Egal, ob das der Zar war, Lenin oder Stalin. Das ist bei uns nicht so. Unsere Mentalität ist in vielem ähnlich, aber dieser Unterschied ist sehr deutlich. Die Ukraine liegt nicht nur geografisch weiter westlich, sondern auch im Denken. Wladimir? Ja, und der Krieg wird das beschleunigen. Schon jetzt gibt es Zehntausende Tote. Millionen ihrer Landsleute sind auf der Flucht. Laut UN brauchen mindestens 17,7 Millionen Ukrainer, also 40% der Bevölkerung, humanitäre Hilfe, darunter 3,3 Millionen Kinder. Dazu kommt die kaputte Infrastruktur. Es kommen keine Investitionen mehr. Macht Ihnen das nicht Angst vor der Zukunft? Vitali: Man muss kämpfen für sein Land, seine Familie, seine Zukunft. Deswegen ist Wladimir hier, deswegen bin ich in meiner Position. Wladimir: Angst ist das falsche Wort. Sorgen schon, natürlich machen wir uns Sorgen. Aber die Zukunft der Ukraine sehen wir eher rosa als schwarz. Doch zunächst müssen unsere Grenzen stehen wie vor dem Angriff von 2014. Hoffnung macht Ihnen sicher auch der Kandidatenstatus für den EU-Beitritt. Ja, klar. Der Chef der OECD-Arbeitsgruppe gegen Bestechung sagt, die Ukraine werde immer noch von Korruption auf höchster Ebene zerfressen. Ein Krieg allein reiche nicht für einen EU-Beitritt. Wir haben große Fortschritte gemacht. Wenn wir unser Land wieder aufbauen, wird es einen Marshallplan geben. Alles wird transparent sein, wohin welche Gelder fließen. Da können Sie sicher sein. Vielleicht werden Sie, Vitali, dann als Präsident dafür persönlich sorgen. Vor dem Krieg sagten Sie im Freundeskreis, dass Sie mit dem Gedanken an eine mögliche Kandidatur spielten. Sie sagten: Ich glaube, ich muss mein Land retten. Gilt das auch nach dem Krieg? Werden Sie kandidieren? Vitali: Ich brauche keinen Sessel. Ich brauche keine Position. Ich brauche eine erfolgreiche Ukraine. Wenn die Ukraine mich braucht, werde ich tun, was für ihren Erfolg nötig ist. Ich denke jetzt nicht daran, für irgendein Amt zu kandidieren. Aber wenn es soweit ist, werde ich Bescheid sagen. Bis dahin tue ich alles, was ich in meiner derzeitigen Position kann.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion: Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei. Und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos: www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft. IBAN: DE 50 8602 05 00 00 01 83 25 01. BIC: bf.sw.de 33 lp.z